Ja, der Vortrag, auf den sich der Bruder Robert Pacholke aus der Versammlung Hermsdorf vorbereitet hat, trägt den Titel »Bleibt stehen und seht die Rettung Jehovas«. Wir bitten dich, Bruder Pacholke, mit deinen Ausführungen zu diesem Thema zu beginnen.
Haben wir schon einmal einen Feueralarm erlebt? Vielleicht damals in der Schulzeit oder auf Arbeit oder im Kaufhaus. Vielleicht mag es aber hier auch schon mal eine Brandschutzübung gegeben haben. Wie verhält man sich in einem Brandfall? Würden wir jetzt sagen, naja, so ein Probealarm oder solch ein Feueralarm ist ja meistens eh nur zur Probe, können wir ignorieren, wir machen einfach weiter. Oder würden wir jetzt losstürmen, den Feuerlöscher greifen, den Brand suchen und versuchen, es selbst zu löschen? Nun, was wäre das Beste? Bestimmt, wenn wir uns an die Anweisung der Brandschutzbelehrung halten, das heißt natürlich, dass wir uns unverzüglich in Sicherheit begeben, auf den vorgewiesenen Fluchtwegen, die bei uns hier auch beleuchtet markiert sind. Und dann, ja dann würden wir es denen überlassen, das Feuer zu löschen, deren Aufgabe es ist, der Feuerwehr. Doch warum bringe ich jetzt solch einen Vergleich mit einem Brandfall? Nun, dem Weltsystem, in dem wir heutzutage leben, steht ein ähnliches, verheerendes Unheil bevor wie ein großer, schrecklicher Brand. Und der Alarm dazu, der erschallt bereits. Doch erschreckenderweise reagieren die meisten Menschen überhaupt nicht auf diese Warnsignale. Oder sie meinen, sie müssten alle Probleme selbst in Angriff nehmen und sie selbst lösen. Doch die Menschen vergessen dabei, von wem dieses verheerende Unheil ausgeht. Denn die Bibel macht deutlich, dass der Untergang dieses Weltsystems nicht von menschlicher Hand hervorrührt, auch nicht von einer Naturkatastrophe, sondern von Gott. Interessant ist daher auch, was die Bibel, Gottes Wort, dazu für unsere heutige Zeit sagt. Und ihr seid gleich einmal herzlich eingeladen, die Bibel mit mir aufzuschlagen, und zwar im 2. Petrusbrief. Da dies ein biblischer Vortrag ist, werden wir noch des Öfteren die Bibel zur Hand nehmen, und ihr seid herzlich eingeladen, alle Texte mit aufzuschlagen. Falls man sie nicht so schnell findet, vielleicht kann man beim Nachbarn mit reinschauen. Jetzt aus 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Hier, nachdem der Apostel Petrus auf den Untergang eines früheren Weltsystems Bezug nahm, nämlich durch die Sintflut, schreibt er ab dem Vers 7 für unsere heutige Zeit: Aber durch dasselbe Wort sind die Himmel und die Erde, die jetzt sind, aufgespart für das Feuer und sind aufbehalten für den Tag des Gerichts und der Vernichtung der gottlosen Menschen. Weiter ab Vers 10. Doch Jehovas Tag wird kommen wie ein Dieb, an welchem Tag die Himmel mit zischendem Geräusch vergehen werden. Die Elemente aber werden vor Gluthitze aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr werden aufgedeckt werden. Da alle diese Dinge so aufgelöst werden, was für Menschen solltet ihr da sein, in heiligen Handlungen des Wandels und Taten der Gottergebenheit? Indem ihr die Gegenwart des Tages Jehovas erwartet und fest im Sinn behaltet, durch den die Himmel im Feuer aufgelöst werden und die Elemente vor Gluthitze zerschmelzen werden. Hört sich erst einmal krass an. Wir wollen betonen, was hier der Apostel Petrus beschreibt, bezieht sich nicht auf den buchstäblichen Untergang von Himmel und Erde, sondern, wie er sagte, den Tag des Gerichts und der Vernichtung der gottlosen Menschen. Und dies vergleicht er halt wie mit einem verheerenden Feuer. Auch Jesus selbst, Jesus Christus, unser Herr, nahm Bezug auf die Zeit, die diesem vorausgeht. Und er nannte es die Zeit des Endes, den Abschluss des heutigen Systems der Dinge. Und er sagte voraus eine große Drangsal, eine Zeit, wie es sie vorher nicht gegeben hat und danach nie wieder geben wird. Und die Bibel schildert in den weiteren Bibelbüchern, zum Beispiel in der Offenbarung, auch den Ausgang all dessen. Und dort wird das bezeichnet als der Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen. Und den meisten Anwesenden ist der Begriff der Bibel hierfür, Harmagedon, bestimmt nicht unbekannt. Wer jetzt allerdings von unseren Anwesenden hier nicht davon überzeugt ist, dass wir wirklich in der Zeit des Endes dieses Systems leben, nun, der sei herzlich eingeladen, einen Zeugen Jehovas persönlich anzusprechen, beziehungsweise nochmal genau anhand einer intensiven Betrachtung der biblischen Prophezeiung sich davon selbst zu überzeugen. Denn der Vortrag reicht jetzt nicht aus, um dies zu belegen. Dieser Vortrag geht jetzt mehr darum, wie wir uns denn zu verhalten haben werden, wenn diese Zeit hereinbricht. Wir können uns zum Beispiel auf die Frage Gedanken machen, auf welcher Seite werden wir dann stehen? Die Bibel beschreibt es als einen Krieg. Werden wir mit kämpfen müssen, ja mit zu den Waffen greifen müssen? Oder sollen wir uns heraushalten? Und bestimmt ganz wichtig für jeden Einzelnen von uns, was kann ich persönlich tun, um diese Zeit zu überleben? Um diese Fragen zu klären, müssen wir im Sinn behalten, dieses Eingreifen, dieser Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen, kommt von Jehova. Das heißt, wir müssen auch bei Jehova Gott um Anleitung, um Antworten auf diese Fragen bitten. Diese Suche können wir natürlich nur anhand der Bibel vollführen und das werden wir jetzt auch gleich tun. Doch wir wollen uns zunächst noch mal kurz überlegen, wie ist es denn normalerweise in einem Krieg? Da stehen sich ja mindestens zwei Parteien gegenüber und als Einzelperson ist man dann Kämpfer auf der einen Seite oder der anderen Seite. Oder man versucht zu fliehen, irgendwie in ein neutrales Land, eine neutrale Zone, um irgendwie überleben zu können. Aber was heißt es über diesen Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen? Schlag bitte mit mir die Offenbarung auf. Wir können sie dann auch gleich noch aufgeschlagen lassen, da kommen noch ein paar Texte nach. Offenbarung Kapitel 16. In Offenbarung Kapitel 16, den Vers 14. Wir wollen jetzt vor allen Dingen auf den letzteren Teil des Verses eingehen. Hier heißt es, sie sind tatsächlich von Dämonen inspirierter Äußerung und vollbringen Zeichen und sie ziehen aus zu den Königen der ganzen bewohnten Erde, um sie zu versammeln zum Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen. Im Vers 16 folgt ja dann der Begriff Harmagedon dafür. Aber was verrät uns dieser Text? Der Krieg Gottes wird sich über die ganze bewohnte Erde erstrecken. Es wird also kein neutrales Land, keine neutrale Zone geben. Man wird dem nicht entgehen können, man muss also Stellung beziehen. Aber die Bibel verrät auch, wer denn die Kämpfenden sein werden. Wir lasen hier von den Königen der ganzen bewohnten Erde auf der einen Seite, also den menschlichen Regierungen dieser Welt. Gegen wen werden sie ankämpfen? Schlagen wir Offenbarung 17, Vers 14 auf, beziehungsweise wer es noch aufgeschlagen hat, brauchen wir nur auf die nächste Seite schauen. Vers 14, Offenbarung 17. Diese werden mit dem Lamm kämpfen, doch wird das Lamm sie besiegen, weil es Herr der Herren und König der Könige ist. Auch die mit ihm Berufenen und Auserwählten und Treuen werden das tun. Wir sehen hier wieder eine sehr bildliche Sprache. Dieses Lamm beschreibt Jesus Christus, unseren Herrn. Und er wird gegen diese Könige der ganzen bewohnten Erde kämpfen. Und mit ihm, wie es hier heißt, die Berufenen und Auserwählten Treuen werden das tun. Heißt das nun, dass wahre Anbeter Gottes als Unterstützer Christi, des Lammes, in den Krieg ziehen werden? Wenn wir in die biblische Geschichte zurückschauen, wissen wir, dass Gott sein Volk Israel auch damals dazu gebrauchte, um das Land der Verheißung einzunehmen und Kriege gegen die heidnischen Nationen zu führen. Wird das auch auf uns zutreffen, am Abschluss dieses Systems der Dinge? Blättern wir noch etwas weiter, denn die Offenbarung verrät uns dazu noch mehr. Offenbarung Kapitel 19 und hier ab dem Vers 11. Wieder zunächst ein prophetisches Bild für Jesus Christus. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd. Und der, der darauf sitzt, wird treu und wahrhaftig genannt. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Weiter ab Vers 14. Und die Heere, die im Himmel waren, folgten ihm auf weißen Pferden. Und sie waren in weiße, reine, feine Leinwand gekleidet. Und Vers 19. Und ich sah das wilde Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt, also mit Jesus Christus, mit dem Lamm, und mit seinem Heer. wie es im Vers 14 heißt, die, die im Himmel waren. Das heißt, nur diese Heere, die auch im Himmel mit Jesus sind, werden sich an dem Krieg beteiligen und als Jesu Unterstützer kämpfen. Aber was werden denn nun wir in dieser Schlusszeit, in diesem Krieg tun? Hinweise darauf finden wir auch in anderen Prophezeiungen, die den Tag Jehovas beschreiben, unter anderem in der Prophezeiung des Propheten Joels. Im dritten Kapitel seines Buches, wir werden es jetzt nicht aufschlagen, erwähnt er wiederholt einen Begriff, nämlich die Tiefebene Josaphat und dass dort alle Nationen versammelt werden würden, um von Gott gerichtet zu werden. Inwiefern hilft uns das weiter? Nun, dass dort alle Nationen versammelt werden, um gerichtet zu werden, verrät schon, es ist kein buchstäblicher Ort. Keine Ebene, kein Tal dieser Welt kann alle Nationen fassen. Es muss also wieder eine symbolische Bedeutung haben. Und das Nachschlagewerk Einsichten über die Heilige Schrift, Band 1, verrät uns dazu, dass es sich um den sinnbildlichen Ort der Urteilsvollstreckung an den Nationen am Tag Jehovas bezieht. Doch wenn man mal unter diesem Begriff Tiefebene Josaphat nachschlägt, findet man auch noch Bezugnahmen auf ein besonderes Ereignis in der Regierungszeit des jüdischen Königs Josaphat. Und diese Begebenheit zeigte, dass es auf großes Gottvertrauen und auf strikten Gehorsam ankam, aber auch, dass der wahre Gott eine außergewöhnliche Befreiung herbeiführte. Schauen wir uns doch diese Begebenheit mal genauer an. Wir finden sie im zweiten Buch der Chroniker, denn sie verrät auch uns einiges, was wahre Anbeter gemäß der Bibel im Schlusskrieg Gottes tun werden. Zweite Chroniker, Kapitel 20. Gleich die ersten beiden Verse schildern, welche Gefahr auf Josaphat und sein Volk hinzukam. Zweite Chroniker 20, Verse 1 und 2. Und es geschah danach, dass die Söhne Moabs und die Söhne Ammons und mit ihnen einige von den Ammonim gegen Josaphat zum Krieg kamen. Da kam man und teilte es Josaphat mit, indem man sagte: Gegen dich ist eine große Menge aus der Gegend des Meeres von Edom hergekommen. Und dort sind sie in Hazazon-Tamar, das heißt En-Gedi. Die Situation also erst einmal: Eine große Menge versammelter Nationen zieht zum Krieg gegen Juda und gegen den König Josaphat. Wie reagiert er darauf? In Vers 3 heißt es: Darauf geriet Josaphat in Furcht. Bestimmt nicht zu Unrecht. Aber es heißt weiter, und richtete sein Angesicht darauf, Jehova zu suchen. So rief er für ganz Juda ein Fasten aus. Schließlich wurden die von Juda zusammengebracht, um Jehova zu befragen. Ja, aus allen Städten Judas kamen sie, um Jehova zu Rate zu ziehen. Der weitere Text zeigt hier wirklich, dass sich das gesamte Volk versammelte, samt Männer, Frauen und sogar die Kinder. Also eigentlich ganz ähnlich wie wir heutzutage in der Versammlung. Und sie versammelten sich, um nun Jehova um Rat und um Hilfe zu bitten. Und interessant, welches Vertrauen Josaphat in den folgenden Versen äußert, ab Vers 6. Und er, also Josaphat, sprach dann: O Jehova, du Gott unserer Vorväter, bist du nicht Gott in den Himmeln und herrschst du nicht über alle Königreiche der Nationen? Und ist in deiner Hand nicht Kraft und Macht, wobei niemand gegen dich standhält? Hast nicht du selbst, o unser Gott, die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel her vertrieben und es dann dem Samen Abrahams, deines lieben Freundes, auf unabsehbare Zeit gegeben? Weiter ab Vers 10. Und nun siehe, die Söhne Ammons und Moabs und der Berggegend Seir, bei denen einzufallen du Israel nicht gestattetest, als sie aus dem Land Ägypten kamen, sondern sie wichen ihnen aus und vertilgten sie nicht. Ja, hier vergelten sie es uns, indem sie herkommen, um uns aus deinem Besitztum zu vertreiben, das du uns in Besitz nehmen ließest. O unser Gott, wirst du nicht Gericht an ihnen üben? Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns herankommt. Und wir selbst wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Ja, was für ein Vertrauen diese Worte äußern, aber sie zeigen auch, in welcher verzweifelten Lage sich Josaphat und das Volk befanden. Wie reagierte nun Jehova Gott darauf? Antwortet der Souverän des ganzen Universums überhaupt auf solche Gebete? Erhört er solche Dinge? Das können wir ganz eindeutig bejahen. Das tat er damals und das tut er auch heute. Damals gebrauchte Jehova einen Leviten namens Jahaziel und salbte ihn mit seinem Geist, um ihm eine wunderbare Botschaft mitteilen zu lassen. Diese Botschaft finden wir dann in Versen 15 bis 17. Dort heißt es, infolgedessen sagte er, also Jahaziel, merkt auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und König Josaphat, hier ist, was Jehova zu euch gesprochen hat. Fürchtet euch nicht, noch erschreckt vor dieser großen Menge, denn nicht euer ist die Schlacht, sondern Gottes. Morgen geht gegen sie hinab, da kommen sie den Pass von Zis herauf und ihr werdet sie bestimmt am Ende des Wildbachtals vor der Wildnis Jeruel finden. Ihr werdet hierbei nicht zu kämpfen haben. Stellt euch hin, bleibt stehen und seht die Rettung Jehovas für euch. O Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht, noch erschreckt. Morgen zieht gegen sie aus und Jehova wird mit euch sein. Ja, was für ein Versprechen. Stellt euch hin, bleibt stehen und seht die Rettung Jehovas für euch. Ihr werdet hierbei nicht zu kämpfen haben, denn Gott ist es, der für sie kämpft. Was für ein Versprechen. Josaphat und das Volk zeigten nun ihre Dankbarkeit für diese Zusicherung, indem sie gehorsam das befolgten. In Vers 20 und 21 lesen wir, und sie gingen daran, sich früh am Morgen zu erheben und zur Wildnis von Tekoa hinauszuziehen. Und während sie auszogen, stand Josaphat auf und sagte dann, hört mich, o Juda und ihr Bewohner von Jerusalem. Glaubt an Jehova, euren Gott, damit es sich erweise, dass ihr lange besteht. Glaubt seinen Propheten und habt so gelingen. Ferner beriet er sich mit dem Volk und stellte Sänger für Jehova auf und die, die in heiligem Schmuck Lobpreis darbrachten, während sie vor den Gerüsteten her auszogen und sprachen, preist Jehova denn auf unabsehbare Zeit wert seine liebende Güte. Ja, diese Aufforderung, die sie durch den Propheten Jahasi erhielten, zu folgen, erforderte bestimmt Gehorsam und festes Vertrauen. Doch es zahlte sich aus. Der weitere Bibeltext zeigt, dass Jehova bewirkte, dass die feindlichen Nationen sich gegenseitig bekämpften und so sich gegenseitig vernichteten. Und das ohne, dass Josaphat und das Volk überhaupt dabei zu kämpfen hatten. In gleicher Weise werden auch wir im Schlusskrieg am großen Tag Jehovas nicht zu kämpfen haben. Wir haben in der Offenbarung gelesen, dass Jesus Christus auf Gottes Seite kämpfen wird und mit ihm die Heere, die im Himmel waren. Aber der Aufforderung, wie sie auch an Josaphat und sein Volk erging, zu gehorchen, sich hinzustellen, stehen zu bleiben und die Rettung Jehovas zu sehen, erfordert bestimmt auch von uns Gehorsam und ein starkes Vertrauen. Bedenken wir, die Juden mussten damals den organisatorischen Anweisungen Folge leisten, auch wenn sie sehr ungewöhnlich waren. Stellen wir uns das nochmal vor, wir sollen einer feindlichen Masse entgegenstürmen, uns hinstellen und nicht kämpfen. Sie konnten jetzt aber nicht argumentieren, naja, wenn wir nicht kämpfen brauchen, dann können wir doch auch zu Hause bleiben, uns um Familie, um Haus und Hof oder ums Geschäft kümmern. Nein, sie alle, das ganze Volk, Männer wie Frauen samt den Kindern, sie alle sollten losziehen, dem feindlichen Heeren entgegen, sich hinstellen und die Rettung Jehovas sehen. Ja, sie sollten beweisen, dass sie bereit waren zu gehorchen und Gottes Willen zu tun, wenn sie überleben wollten. Wie sieht es bei uns aus? Werden auch wir Anweisungen befolgen, wenn sie kommen? Gott sagt uns heute schon durch die Bibel, durch sein Wort und durch Menschen, die seinem Wort dienen, was wir tun und was wir unterlassen sollen. Zum Beispiel sollen wir uns nicht selbst rächen, denn mein ist die Rache, spricht Jehova gemäß Hebräer 10, Vers 30. Doch wie sieht es aus, wenn uns Unheil oder Missstände betreffen? Hegen wir dann den Wunsch nach Vergeltung? Bedenken wir, wie wir heute auf Ungerechtigkeit und Missstände reagieren, kann ein Gradmesser dafür sein, inwieweit wir die Regelung einer Sache tatsächlich Jehova Gott überlassen. Ob wir tatsächlich auf ihn warten, stehen bleiben und seine Rettung sehen werden, oder ob wir sozusagen losstürmen, selbst den Feuerlöscher greifen wollen und den Brand selbst löschen möchten. Und anstatt auch darüber zu reden, was menschliche Organisationen tun sollten, sollten wir die Aufmerksamkeit stets auf Jehovas Königreich lenken, als die Lösung aller Probleme. Denn nur dadurch stellen wir uns tatsächlich hin und befolgen die Anweisung, unter anderem auch die Anweisung Jesu, dass wir kein Teil dieser Welt sein sollen. Wir werden nachher im Wachtumsstudium ja noch ein bisschen darauf eingehen. Und wie wir bereits eingangs im 2. Petrusbrief betrachtet haben, sollen wir den Tag Jehovas fest im Sinn behalten. Das bedeutet, dass wir jetzt schon eine Lebensweise an den Tag legen, die bezeugt, dass wir fest davon überzeugt sind, dass wir in der Zeit des Endes leben und dass dieser Tag wirklich kommt. Wir müssen also unsere persönliche Einstellung und unsere Lebensführung immer wieder aufs Neue überprüfen. Fragen wir uns, steht der Dienst für Gott für mich an erster Stelle? Betrachte ich ihn wirklich als das Wichtigste, was zu unternehmen gilt? Oder betrachte ich ihn nur als etwas, Nebensächliches, dem man mal gelegentlich Zeit einräumen kann, wenn noch was übrig bleibt? Überlegen wir uns auch, welches Beispiel wir dabei geben, vor Freunden, vor Familie und vor anderen. Steht der Dienst also wirklich in meinem Leben an erster Stelle und ist alles andere zweitrangig, sei es Entspannung, berufliche Tätigkeit, Hobbys oder was auch immer? Bin ich auch wirklich bereit, Gottes Zeitplan anzuerkennen? Das heißt auch die Art und Weise, wann und wie Jehova gewisse Angelegenheiten regelt? Oder fällt es mir eher schwer, auf Jehovas Rettung zu warten und die Leitung durch seine Organisation auch wirklich zu akzeptieren? Erinnern wir uns, gemäß 2. Chroniker 20, Vers 20 und 21 erhielt das Volk sogar noch eine ganz ungewöhnliche Anweisung. Sie sollten die Sänger und die Lobpreis darbrachten, noch vor den Bewaffneten her aufstellen. Das bedeutet, sie sollten sich vor denen aufstellen, die ihnen eigentlich hätten Schutz bieten können. So gegen den Feind auszuziehen und sich hinzustellen, erfordert bestimmt ganz viel Vertrauen und Gehorsam. Wahrscheinlich noch mehr, als hätten sie selbst zu den Waffen greifen sollen. Jedenfalls konnten sie sich nicht einfach gemütlich zurücklehnen und auf die Befreiung warten. Die folgenden Texte zeigen ab Vers 22, dass zu der Zeit, als sie mit dem Jubelruf und Lobpreis anfingen, erst dann Jehova diese Rettung bewirkte. Wohlgemerkt mit den Sängern und den Lobpreisdarbringenden vor denen, die Waffen trugen. Ebenso ist es auch für uns nicht an der Zeit, es uns gemütlich zu machen, uns sozusagen zurückzulehnen, uns um etwa in erster Linie scheinbare persönliche Sicherheiten zu bemühen. Auf diese Weise würden wir eigentlich tatenlos auf das Ende und den Kommen des Tages Jehovas warten. Nein, auch wir haben schon strikte Anweisungen bekommen. Wir haben von Jesus Christus den Predigtauftrag erhalten. Dieser gilt allen seinen Nachfolgern. Und wir müssen diesem auch weiterhin nachkommen, denn dadurch beteiligen wir uns sozusagen an dem Feueralarm für das Ende dieses Systems der Dinge. Dadurch warnen wir die Menschen, dass sie jetzt die richtigen Entscheidungen treffen und die richtigen Schritte unternehmen, die zur Rettung führen. Doch wir kennen die Worte des Apostels Paulus, der im Brief an die Römer schrieb: Wie werden sie hören, ohne dass jemand predigt? Also sind wir, jeder Einzelne persönlich, dazu angehalten, weiterhin Gottes Wort zu verkünden, bis das Ende kommt. Vielleicht werden wir noch bestimmte Anweisungen erhalten, was das Predigen betrifft. Das mögen wir jetzt noch nicht alles absehen können. Aber auf jeden Fall wollen wir bestimmt niemals aufhören, über unseren großartigen Retter Jehova Gott zu sprechen, von seinen wunderbaren Vorsätzen und von all dem, was er bereits für uns getan hat. Doch was wird uns dabei helfen? Was wird uns helfen, auch wachsam für theokratische Anleitung zu sein und diesen Anweisungen denn auch schnell Folge leisten zu können? Was half denn dem Volk von Juda damals? Schlagen wir nochmal auf, 2. Chroniker, Kapitel 20. Hier ermunterte Josaphat im Vers 20 das Volk ja wie folgt. 2. Chroniker 20, Vers 20. Hört mich, o Juda und ihr Bewohner von Jerusalem. Glaubt an Jehova, euren Gott, damit es sich erweise, dass ihr lange besteht. Glaubt seinen Propheten und habt so gelingen. Ja, ein starker, fester Glaube verhalf ihnen damals zum Gelingen. Jehova selbst drückte es an einer anderen Stelle interessant aus, im Jesaja Kapitel 30, Vers 15. Wir hatten den Text neulich in einer Bibellesung, also im Programm des Bibellesestoffs, Jesaja 30, Vers 15. Denn dies hat der souveräne Herr Jehova, der Heilige Israels, gesprochen: Durch Umkehr und Ruhe werdet ihr gerettet werden. Eure Macht wird sich einfach im Ruhigbleiben und im Vertrauen zeigen. Aber ihr wolltet nicht. Ja, im Ruhigbleiben und im Vertrauen steckt unsere Macht, wie es Jehova hier ausdrückt. Diese Ruhe, die daher rührt, dass man, die uns auch zur Rettung verhelfen wird, rührt daher, dass man zu Gott umkehrt, sich Jehova Gott wieder zuwendet und dass man auch ein unerschütterliches Vertrauen zu ihm zeigt. Doch die Schlussworte zeigten: Aber ihr wolltet nicht. Das heißt, in der Geschichte des Volkes Israel gab es einige, nein, man muss genauer sagen, viele, die meisten, die in ihrem Vertrauen zu Gott nachließen. Damit uns, mir und dir, dies nicht passiert, müssen wir jetzt schon daran fest arbeiten, um unser Vertrauen zu Gott zu stärken. Zwar wissen wir nicht, wie sich die Ereignisse im Einzelnen noch zuspitzen werden, wahrscheinlich ganz anders, als wir es uns erwarten oder ersehnen. Aber wir haben eingangs betrachtet, im 2. Petrusbrief, dass die Abschluss dieses Systems der Dinge wirklich ein Zustand werden wird mit Schwierigkeiten, die auch vor uns nicht Halt machen. Es wird wirklich eine Zeit sein, die Unruhe und Angst hervorrufen wird. Auch dann, nein, gerade dann, müssen wir loyal und fest auf Jehovas Seite stehen. Und wir müssen stehen bleiben und auf Gott vertrauen. Nur wenn unser persönliches Verhältnis zu Jehova wirklich eng genug ist, ja unsere Freundschaft schon fest genug ist und unser Glaube stark ist, sowie unser Vertrauen darin, dass er sein Wort, seine Verheißung erfüllt, nur dann werden wir auch wirklich trotz allem Druck und aller Belastung nicht ins Wanken geraten. Das zeigt, wir benötigen also Kraft, viel Kraft, besonders wenn dieser Tag Jehovas hereinbricht, aber auch schon heute, um dem heutigen Druck des Systems standhalten zu können. Und diese Kraft erwächst uns unter anderem aus unserer Gemeinschaft hier mit unseren christlichen Glaubensbrüdern und Glaubensschwestern. Erinnern wir uns nochmal, damals das Volk von Juda unter Josaphat, sie alle wurden versammelt, Männer wie Frauen samt den Kindern. Ja, sie alle wurden versammelt, um Gott um Hilfe, um Anleitung zu suchen. Und sie alle sollten gemeinsam ausziehen dem Feind entgegen. Fragen wir uns also persönlich selbst: Gehöre ich heute ebenfalls zu diesen versammelten Anbetern Jehovas? Schöpfe ich regelmäßig Kraft aus dieser einzigartigen, weltweit einzigartigen Gemeinschaft? Und trage ich auch selbst dazu bei, meinen Anteil dazu bei, meine Glaubensbrüder und Glaubensschwestern zu stärken und zu ermuntern? Nur wenn wir diese Fragen bejahen können, dann befolgen wir das Gebot aus Hebräer 10, Vers 24 und 25, wo es heißt: Und lasst uns aufeinander achten, zur Anreizung, zur Liebe und zu vortrefflichen Werken, indem wir unser Zusammenkommen nicht aufgeben, wie es bei einigen Brauch ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Ja, dann werden wir bewusst verspüren, ja selbst erleben können, dass Jehova seine Anbeter auch heute schon auf gewisse Weise beschützt und befreit. Und wenn wir dann auch am Tag Jehovas seine Rettung sehen wollen, ja wenn wir auch wirklich die Hoffnung auf ewiges Leben genießen wollen, so zögern wir nicht, fest auf Jehovas Seite zu stehen, zögern wir nicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dazu gehört nicht nur damals die Taufe und Hingabe zu Jehova, sondern auch tagtäglich wirklich Jehova nachzuahmen, uns bemühen, an seine Gebote zu halten. Auf diese Weise sammeln wir dann persönliche Erfahrungen mit unserem Schöpfer Jehova Gott. Und diese Erfahrungen werden unser Vertrauen zu ihm stärken. Und dann werden wir auch ausgerüstet sein, unter Gottes gehorsamem Volk zu sein, wenn es schließlich auch für uns heißt: Stellt euch hin, bleibt stehen und seht die Rettung Jehovas für euch.
Ja, vielen Dank, Bruder Pacholke, für deine Ausführungen, für deine biblischen Ausführungen zu diesem Thema, die Rettung Jehovas zu sehen, stehen zu bleiben und für die vielen Parallelen, die du uns auch deutlich aus der Heiligen Schrift gezeigt hast. Ja, in der nächsten Woche möchte ich auch alle Anwesenden recht herzlich einladen, wieder einem öffentlichen Vortrag hier um 15 Uhr beizuwohnen. Er wird dann das Thema haben: Gott verherrlichen mit allem, was wir haben. Ja, nun sind auch alle Anwesenden noch herzlich eingeladen, zum nachfolgenden Wachtumstudium zu bleiben. Bruder Tsiames wird die Leitung übernehmen.